ich bin dann mal weg. Nein, Quatsch, ich bleibe da. Ich freue mich, dass ich heute mal wieder predigen darf, dass ich diese Chance habe und dass wir uns heute gemeinsam weiter auf den Weg machen dürfen zu den Ich-Bin-Worten. Wer letzte Woche da war, kleiner Rückblick, wir haben angefangen, weil wir immer so versuchen, thematisch uns ein paar Wochen lang zu hangeln. Aktuell die Ich-Bin-Worte. Reinhard hat letzte Woche ja angefangen mit Auferstehung und Leben. Und Gedanke dahinter ist einfach, dass wir uns in diesen Wochen mal auf den Weg machen wollen, miteinander zu schauen, was erzählt denn Jesus von sich selbst? Was sagt er, wer er ist? Oftmals ist es ja in Gesprächen so, dass man dann der Weg dahin geht, na, Jesus ist für mich. Und dann kommen ganz viele Erzählungen, vieles von dem ist richtig. Aber viel spannender ist eigentlich mal hinzuschauen, was sagt Jesus von sich selber. Und da gibt es ja eine ganze Menge Sachen, Auferstehung und das Leben hatten wir. Brot kennt vielleicht der eine oder andere oder der Weinstock, ihr seid die Reben, ich bin die Tür, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ich bin der gute Hirte. Und ich bin das Licht. Okay, also mir war klar, ich muss mich heute auf eine Predigt vorbereiten. Denke mir, okay, die Ich-Bin-Worte sind dran. Und dann denkt man sich, lass es Brot sein, lass es Brot sein. Oder lass es die Tür sein. Nee, ich darf mit euch heute tatsächlich darüber reden, dass Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und als ich das gedacht habe, dachte ich, boah, was wird denn das wohl jetzt werden? Ich meine, mit so einem Brot, ja, das ist was Handfestes, das kann man in die Hand nehmen, das kann man auseinanderbrechen, das kann man schneiden, das kann man essen, aber Licht? Da habe ich mal ein bisschen nachgelesen, ja, wie man es dann so immer macht. Man guckt dann mal so bei Wikipedia nach und je weiter man nach unten scrollte, umso größer wurden die Fragezeichen in meinem Kopf, was schon allein Licht physikalisch ist. Mich überfordert das mit Photonen und Wellen und eigentlich widerspricht sich das, aber irgendwie auch nicht. Und naja, aber ihr merkt vielleicht, dass wir heute miteinander ein paar dickere Bretter zu bohren haben. Und ich möchte mich an der Stelle schon mal so ein kleines bisschen dafür entschuldigen, dass wir tatsächlich heute auch sehr viel Bibel miteinander lesen müssen und dürfen. Immerhin habt ihr euch ja bei dem guten Wetter entschieden, hierher zu kommen. Das finde ich sehr schön. Aber deswegen werden wir heute eine ganze Menge Bibel miteinander lesen, um versuchen rauszufinden, was Jesus damit meint, wenn er sagt, ich bin das Licht der Welt. Es ist eine Metapher. Ist ja nicht so, dass Jesus das gesagt hat und bupp, ja, 3000 Watt, zack, ging los, ja, alle waren blind. Nee, so ist es ja nicht. Jesus meint das ja in dem übertragenen Sinn. Und ich möchte gerne in den Bibeltext mit euch einsteigen. Johannes 8, Vers 12 bis 20, wer gern mitlesen möchte. Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Da sprachen die Pharisäer zu ihm: Du gibst Zeugnis von dir selbst, dein Zeugnis ist nicht wahr. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Auch wenn ich von mir selbst zeuge, ist mein Zeugnis wahr. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme oder wohin ich gehe. Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. Wenn ich aber richte, so ist mein Richten wahr, denn ich bin's nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Auch steht in eurem Gesetz geschrieben, dass zweier Menschen Zeugnis wahr sei. Ich bin's, der von sich selbst zeugt, und der Vater, der mich gesandt hat, zeugt auch von mir. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist dein Vater? Jesus antwortete: Ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kenntet, so kenntet ihr auch meinen Vater. Diese Worte redete Jesus an dem Gotteskasten, als er lehrte im Tempel. Und niemand ergriff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Jesus ist auf dem Laubhüttenfest. Eigentlich wollte der da gar nicht so richtig hin. Wenn man so ein bisschen reinliest, Johannes 7 geht es quasi los, dass ihn seine Brüder so ein bisschen bedrängen, ey, es ist doch Laubhüttenfest im Tempel, komm doch mit. Sei doch mit dabei. Und Jesus sagt, nee, geht ihr mal dahin, ich habe da überhaupt keine Lust darauf. Außerdem, meine Zeit ist noch nicht gekommen, macht mal, ich bleib hier. Jesus geht dann doch hinterher und fängt an, zum Laubhüttenfest im Tempel zu lehren und den Leuten von Gott zu erzählen. Und auf einmal wundern sich die Leute, wie kann denn der, den sie vielleicht noch gar nicht kannten, in so einer Vollmacht von Gott reden, wie wir das eigentlich überhaupt nicht kennen oder überhaupt nicht erwartet haben. Und es entsteht ein riesiger Zwiespalt im Volk. Weil manche sagen, er ist der Sohn Gottes, und andere sagen, um Himmels Willen, nein, der nicht. Das kann gar nicht sein. Es entsteht ein riesengroßer Zwiespalt, es entsteht Streit, und auch die Hohepriester kriegen über diese ganze Geschichte richtig Prass. Ja, die schicken dann sogar Knechte aus, sich das alles anzugucken, überlegen, gibt es da irgendeinen Weg, wie wir dort an Jesus rankommen können, weil das, was er dort tut, wollen wir definitiv nicht. So viel von dem, was quasi vorher passiert. Ganz kurz vor dieser, ja, bevor Jesus sagt, er ist das Licht der Welt, kommt noch diese Begebenheit, dass sie Jesus wieder herausfordern wollen, die Ehebrecherin zu Jesus bringen, ja, die eigentlich gesteinigt werden muss, ja, wo Jesus irgendwie ganz gelassen bleibt, irgendwie auf die Erde schreibt. Und diese Situation auf seine ganz eigene Weise löst. Ja. Wer von euch ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen, und am Ende ist keiner mehr übrig geblieben. Dieser Bibeltext kommt quasi in eine Situation hinein, wo ein unglaublicher Aufruhr im Volk ist. Es diskutiert oder redet wahrscheinlich gerade jeder davon. Und da hinein lässt er sowas droppen. Was meint jetzt Jesus damit? Ich habe mich dann erstmal versucht, so ein bisschen ranzutasten. Wenn er sagt, Jesus ist das Licht der Welt, habe ich erstmal überlegt, okay, wozu ist denn Licht eigentlich da? Und da sind mir schon noch eine ganze Menge Dinge eingefallen. Was Licht, wenn man mal so drüber nachdenkt, in dieser Welt eigentlich alles bewirkt, und das ist Wahnsinn. Schon wenn man an Wachstum denkt über die Pflanzen. Eigentlich ist ja Licht die Basis jeder Nahrungsquelle, die für uns wichtig ist. Ohne Licht und ohne die Energie, die damit kommt, kann nichts wachsen, kann nichts entstehen. Wären wir in unserem Leben absolut aufgeschmissen. Licht heißt Wachstum. Licht kann aber auch warnen. Wenn ich dort an gelbes oder blaues Licht denke, wenn man im Straßenverkehr unterwegs ist, ja, hier wäre ich auf eine Gefahrenstelle hingewiesen oder hier muss jemand eilig vorbei. Es gibt mir quasi ein Signal, ich soll vor was Acht geben. Licht kann aber auch Informationen übertragen. Gerade, wer hat Glasfaser schon zu Hause? Ja? Wahnsinn, ne? Was Glasfaser kann. Im Endeffekt auch ein Lichtimpuls durch so eine winzig dünne Faser, und damit kann ich in einer irren kurzen Zeit so viele Informationen übertragen. Wahnsinn. Licht bietet aber auch Orientierung. Wenn man jetzt zum Beispiel an den Flughafen denkt, so die Piloten im Landeanflug, die dort so ihre ganz bestimmten Lichter haben, die genau zeigen, aha, da muss ich selbst bei Nacht lang fliegen, aha, so hoch bin ich noch, wenn sie sich nicht nur auf ihre Instrumente verlassen können. Aber Licht offenbart auch, es macht Dinge sichtbar. Stellt euch vor, ihr seid in einem stockdunklen Raum, ihr werdet dort einfach reingeschmissen, Tür schnell zu, und ihr habt eine Taschenlampe in der Hand, ihr habt quasi keine Ahnung, was in diesem Raum los ist, und zack, ihr macht diese Taschenlampe an, und es wird eigentlich erst offenbar für euch, was in diesem Raum sich befindet. Licht macht sichtbar. Licht ist aber auch sicher, gut für Sicherheit. Nicht für umsonst habe ich an meinem Auto einen Scheinwerfer. Ja, nicht für umsonst gibt es Straßenlaternen. Licht gibt einen Rhythmus vor. Tag und Nacht, wann ich aufstehe, wann ich schlafen gehe. Nicht für umsonst ist ja auch Licht die erste Schöpfung. Dass Gott, ja, sagt, okay, Gott machte das Licht, ja, und aus Abend und Tag oder aus Abend und Nacht wurde der erste Tag. Und seit dieser ersten Schöpfung geht es genau in diesem Rhythmus. Tag folgt auf Nacht und es ist nichts anderes außer Licht und Dunkelheit, die sich miteinander abwechselt, die unser ganzes Leben in unserem ganzen Rhythmus bestimmen. Klar, ich meine, wenn ich früh um 5 aufstehe, ist immer noch dunkel. Ja, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, und Licht ist ja auch immer mehr ein Gestaltungselement geworden. Wenn man zum Beispiel mal so rumgeht, mal in einem Baumarkt unterwegs ist, guckt euch mal die Lampenabteilung an. Irre. Also erstmal, was es für Lampen gibt, in welchen Gestaltungsmöglichkeiten. Und wenn man dann auf den Preis guckt, dann wird einem auch noch ein bisschen schwindlig. Aber um was geht's denn jetzt? Will Jesus jetzt die Hängelampe unseres Lebens sein? Will Jesus der Autoscheinwerfer unseres Lebens sein, im übertragenen Sinne? Oder ein paar Lampen an einem Flughafen? Irgendwie wird es dem Ganzen irgendwie nicht so richtig, als ich darüber nachgedacht habe, bin ich da nicht weitergekommen. Einfach nur darüber nachzudenken, welche Funktion Licht hat, erschließt sich irgendwie noch nicht so richtig ganz. Und dann habe ich gedacht, wir gehen mal einen anderen Weg miteinander. Und wir denken mal miteinander drüber nach, was eigentlich Dunkelheit bedeutet. Absolute Finsternis. Und deswegen, nicht erschrecken, es tut mir leid, wir müssen heute miteinander Bibel lesen. Möchte ich mit euch mal einen Text lesen, wo das vielleicht ganz gut rauskommt. Aus Jesaja 59, die Verse stehen davor, wer mitlesen möchte, ab Vers 1. Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte. Und seine Ohren sind nicht taub geworden, dass er nicht hören könnte. Sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit Verschuldung. Eure Lippen flüstern Falsches. Eure Zunge spricht Bosheit. Es ist niemand, der eine gerechte Sache vorbringt und niemand, der redlich richtet. Man vertraut auf Nichtiges und redet Trug. Mit Unheil sind sie schwanger und gebären Verderben. Sie brüten Nattern Eier und weben Spinnenweben. Isst man von ihren Eiern, so muss man sterben. Zertritt man sie aber, so fährt eine Schlange heraus. Ihre Gewebe taugen nicht zu Kleidern und ihr Gespinst taugt nicht zur Decke. Ihre Werke sind Unheilswerke, an ihren Händen ist Frevel. Ihre Füße laufen zum Bösen und sie sind schnell dabei, unschuldig Blut zu vergießen. Ihre Gedanken sind Unheilsgedanken. Auf ihren Wegen wohnt Verderben und Schaden. Sie kennen den Weg des Friedens nicht und Unrecht ist auf ihren Pfaden. Sie gehen auf krummen Wegen. Wer auf ihnen geht, der kennt keinen Frieden. Darum ist das Recht ferne von uns und die Gerechtigkeit kommt nicht zu uns. Wir harren auf Licht. Siehe, so ist's finster. Auf Helligkeit, siehe, so wandeln wir im Dunkeln. Wir tasten an der Wand entlang wie die Blinden und tappen wie die, die keine Augen haben. Wir stoßen uns am Mittag wie in der Dämmerung. Wir sind im Düstern wie die Toten. Wir brummen alle wie die Bären und gurren wie die Tauben. Denn wir harren auf Recht, so ist's nicht da. Auf Heil, jetzt muss ich gucken, so ist's ferne von uns. Dunkelheit. Absolute Finsternis, die Jesaja an dieser Stelle beschreibt. Sünde meint grundsätzlich erstmal eine ganz weite Entfernung von Gott. Ja, meine von ihm, nicht andersrum. Gott ist da. Aber ich bin irgendwo ganz weit weg oder die Ziele, die ich verfolge, sind irgendwie ganz weit weg von den Zielen, die Gott verfolgt. Und die Liste an Dingen, die hier aufgeführt werden, die ist ja enorm lang. Ja, da geht es von Verschuldung, nicht nur im finanziellen Sinne, sondern auch den anderen Menschen gegenüber. Lügen und Bosheit sind an der Tagesordnung. Betrügen ist sogar nochmal eine Spur schärfer, weil Betrügen ja ein bewusstes in die Irre führen von anderen Menschen ist. Ungerechtigkeit ist genauso was, wo einfach Finsternis herrscht. Vor allem, wenn ich mich auch ungerecht behandelt führe und nicht weiß, wie ich da rauskomme. Vielleicht sogar irgendwo gemobbt werde am Arbeitsplatz. und einfach nicht weiß, wie komme ich an der Stelle jetzt weiter. Wenn man auf die falschen Dinge vertraut, wenn ich mir von Horoskopen sagen lasse, wie Leben zu funktionieren hat und eben nicht in die Bibel schaue. Ja? Und Dunkelheit in den Situationen, wo man merkt, dass es im Leben einfach nichts mehr Tragfähiges gibt. Ja? Dass einfach das, was man selbst herstellt, überhaupt nichts taugt. Ja, es steht schön drin, ne? Ihre Gewebe taugen nicht zu Kleidern, ihr Gespinst taugt nicht zur Decke. Da ist überhaupt nichts drin, was mehr Substanz hat. Kenne ich solche Situationen im Leben vielleicht? Die sich irgendwie so substanzlos anfühlen? Wo ich überhaupt nichts mehr greifen kann? Wo irgendwie nichts entsteht? Wo ich friedlos unterwegs bin? Wo ich vielleicht auch keine Ruhe finde über manche Sachen? Ja, oder sogar auf der Suche bin, um jemanden anderen noch richtig eins reinzuwirken. Ja, Schaden anderer suchen. Oder Situationen im Leben finde, wo mich einfach nichts mehr satt macht, wo ich nichts mehr finde, wo ich sage, ja, das gibt mir Nahrung. Ja, das ist irgendwie so schön umschrieben, ne, mit diesen Natterneiern. Ja. Egal, du kannst die essen, bringt nichts, du kannst drauftreten, ja, dann kommt eine Schlange raus, beißt dich, genauso blöd. Da ist nichts drin, was dich wirklich nach vorne bringt. Da ist nichts mehr drin, was dir Nahrung gibt. Oder wenn man sogar noch mit Unheil schwanger ist. Das fand ich ein sehr, sehr schönes, Bild. Wir durften ja nur vor 3 Wochen noch mal Eltern weren. Ja, der Weg dahin, diese 9 Monate, ist ja schon eine ganze Zeit. Und wenn man sich jetzt aber überlegt, mit Unheil schwanger zu sein, zu sagen, ich bin 9 Monate unterwegs und habe in diesen 9 Monaten eigentlich keinen guten Gedanken über etwas, sondern ich will es kaputt machen. Oder mich will etwas kaputt machen, 9 Monate lang. Absolute Dunkelheit. Irgendwie heißt Dunkelheit, wenn ich diesen Text betrachte, dass es ein Leben irgendwie ganz weit weg ist von dem, wie sich Gott Leben vorstellt. Wie gesagt, ja, das heißt im Endeffekt Raum ohne Fenster mit einer dichten Tür, man geht da rein, Tür zu, keine Taschenlampe, dunkel. Oder, ja, um nochmal ein anderes Bild zu sagen, ich fand das, ich habe mal einen Bootsführerschein gemacht, das ist total spannend, zum Beispiel Bootfahren bei Nebel. Total bekloppt. Ja, Bootfahren bei Nebel ist mit das Schwierigste, was du machen kannst, weil du siehst nichts, gar nichts. Im schlimmsten Fall ist so weit vor deinem Boot Schluss, du siehst nichts. Dann gibt es relativ ausgeklügelte Klingel- und Hornsignale, um sich überhaupt noch miteinander zu verständigen, wenn man jetzt keinen Funk hat. Und ein anderes schönes Bild, und da finde ich es ganz schön, dass wir in unserer Gemeinde ganz viele Leute haben, die sich auskennen, ist das. Raffi, kommst du mal kurz? Wer es nicht weiß, Raffi ist Feuerwehrmann. Und was denkst du als Feuerwehrmann über so eine Situation?
Also ziemlich viel, aber jetzt auf dein Thema bezogen. Dann denke ich, also null Sicht, dann denke ich an meine Wärmebildkamera, um genau zu sein. Also ja. Das ist der erste Gedanke, habe ich sie mit oder habe ich sie nicht mit?
Ja, aber beschreib mal, wie sieht denn das für dich aus, wenn ihr als Feuerwehrleute in so eine Wohnung rein müsst? Und wie geht ihr vor, wie macht ihr das?
Ja, also es gibt eigentlich das Wichtigste für einen Feuerwehrmann ist, dass er quasi immer gebückt vorgeht, weil eben wir in absoluter Dunkelheit arbeiten. Und das sieht dann ungefähr so aus, dass ich quasi immer mein Gewicht auf dem einen Bein habe und mit dem anderen Bein abtaste, weil es kann ja durchaus abwärts gehen. Und dann gibst du die rechte Handregel, das war übrigens auch in dem Bibeltext, glaube ich, so, dass man sich an der Wand entlang tastet, so ähnlich. Genau, weil wir halt versuchen, den Raum abzusuchen und das geht immer der Wand entlang. Und umso größer der Raum, umso schwieriger ist das natürlich, weil wir erstmal nur den Rand machen und dann uns vortasten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und bei so einer Aktion hat man wirklich null Sicht, also ähnlich wie mit einem Boot. Also hier ist Schluss, genau. Und wenn du deine Lampe anmachst, dann ist auch hier Schluss. Genau, deshalb keine Sicht.
Genau, vielen Dank. Genau, ich fand das sehr, irgendwie sehr beeindruckend. Ich bin auf dieses Thema gestoßen, weil man hier und da mal eine Doku guckt. Da geht es halt nur die Wand entlang. Und da finde ich das irgendwie in diesem Bibeltext in Jesaja so schön zusammengefasst. Ne? Es ist eigentlich helligster Tag aber trotzdem tasten wir an der Wand entlang und haben eigentlich keine Ahnung, wo das hingeht. Ja, wir gurren und brummen so ein bisschen wie die Bären, um uns gegenseitig so ein bisschen Orientierung zu verschaffen. Aber wirklich vorwärts geht's nicht. Ganz weit weg von Gott. Das Schöne ist aber, dass wir an der Stelle nicht stehen bleiben müssen. Denn in Jesaja gibt es noch eine ganze Menge andere Texte, die dann wieder Hoffnung zeigen. Ja? Aber für Zion wird ein Erlöser kommen, für die in Jakob, die sich von der Sünde abwenden, spricht der Herr. Oder dann Jesaja 42. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand. Ich habe dich geschaffen und bestimmt zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die, der sitzen in der Finsternis, aus dem Kerker. Ich, der Herr, das ist mein Name, will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinem Ruhm den Götzen. Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. So verkündige ich auch Neues, ehe denn es sprost, lasse ich es euch hören. Oder dann aus Jesaja 60, mach dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkelt die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Völker werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Wenn Jesus an dieser Stelle sagt, ich bin das Licht der Welt, meint er nichts Geringeres als, ich bin Rettung und Neuanfang. Mit mir geht das ja neu los. Mit mir musst du nicht mehr in dem sitzen bleiben, was wir gerade in dem ganzen anderen Bibeltext gehört haben. Ja? Jesus sagt, das, was Gott versprochen hat, was wir gerade in den Texten gelesen haben, ja, wenn dein Licht kommt, ja, das hat ja Gott bei Jesaja als Verheißung gesagt. Ja, ich schicke dir jemanden, der dich aus dieser Sünde rausholt. Und wenn Jesus zu diesem Laubhüttenfest dort steht und sagt, ich bin das Licht der Welt, meint er nichts Geringeres ist, oder meint er nichts Geringeres damit, als dass es jetzt und hier beginnt. Und zwar mit ihm. Hier beginnt Rettung. Hier beginnt Neuanfang. Mit mir. Wenn du dich mit mir auf den Weg machst. Und dazu kommt, dass Jesus das auch nicht einfach so sagt, sondern Licht hat tatsächlich für das Volk eine immense Bedeutung. Zum Beispiel könnte man sich fragen, warum wird denn dieser Ort so besonders erwähnt, dass Jesus dort am Gotteskasten saß? Ich hoffe, ich sage es richtig. Also nach dem, was ich so rausgefunden habe, muss Jesus irgendwo hier in dieser Stelle gestanden haben. Entweder hier oder hier. Dieser Ort ist relativ besonders und hat eine relativ deutliche Symbolik. Weil hier standen, in diesem Hof stehen diese Leuchter. Und diese Leuchter sind relativ hoch, sodass man vom Tempel aus diese Leuchter in ganz Jerusalem nachts, wenn die angezündet waren, sehen konnte. Und Licht war in dem Punkt auch immer ein Zeichen für die Anwesenheit Gottes. Ja, dieser Ort ist auch deswegen auch so besonders und auch die Geschichte, an die man sich erinnert, ist nämlich auch diese, als nämlich Salomo, wie in 2. Chronik 7 beschrieben, ist, Salomo quasi den Tempel weiht, Gott übergibt, der Tempelbau ist fertig, ja, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte die Brandopfer und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus, sodass die Priester nicht ins Haus des Herrn hineingehen konnten. Und alle Israeliten sahen das Feuer herabfallen und die Heiligkeit des Herrn. Also dieser Ort ist tatsächlich ein ganz besonderer, weil die Israeliten mit diesem Bild was verbinden können, mit diesen Leuchtern und mit diesem Ort. Weil sie darauf warten, dass Gott wiederkommt, weil sie darauf warten, dass Gott diese Leuchter wieder entzündet. Und Gott selber wieder anwesend ist. Und ganz klar, Laubhüttenfest, die Zeit, in der ja auch an die Wüstenwanderung gedacht wurde. Und auch dort spielt Feuer und Licht wieder eine große Rolle. Ja, und der Herr zog vor ihnen her am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Jesus sagt damit, Gott ist nicht mehr weit weg. Und Gott hat euch nicht vergessen. So wie ihr darauf wartet, dass Gott in seiner Herrlichkeit wiederkommt, so ist es jetzt passiert. Ich bin da. Und Gott hat euch nicht vergessen und Gott geht immer noch vor euch her. Wirklich, da mal reinzuschauen, total spannend. In ganz vielen oder in einigen Situationen, wo sich Gott selber offenbart, hat es oft was mit Feuer und Licht zu tun. Mose mit dem verbrennen oder nicht verbrennenden Dornbusch. Sind wir auch schon wieder beim Feuer, sind wir wieder beim Licht. Das heißt, Licht war für die Israeliten, hat so eine immense Bedeutung, beziehungsweise ist man sogar so weit gegangen, dass man Licht selbst Gott zugeschrieben hat. Gott ist Licht. Steht da ganz klar dahinter. Und jetzt kann man dann verstehen, warum das, so lapidar dahingesagt, für das Volk dort vor Ort eine riesen Tragweite hat. Dass es eben nicht so ist, nur, oh, ich bin halt das Licht der Welt, sondern die verstanden in dem Moment, ey, das ist ziemlich krass, was der da eigentlich sagt. Gott hat euch nicht vergessen. Neues beginnt, Rettung beginnt. Jesus ruft zur Nachfolge auf, ja, seinem Beispiel zu folgen. Ja, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Ja, wie ist es zum Beispiel, um nochmal ein Beispiel zu bringen, wenn auf See es stockdunkel ist? Kurz zur Erklärung. Also man kommt quasi hier von See und will irgendwo hier hinten in diesen Hafen rein. Und jetzt sieht man, der Weg, der ist schon so ein bisschen schwierig, weil hier sind ein paar Inseln, dann sind vielleicht noch ein paar Untiefen dazwischen, gerade hier vorne. Ganz schwierig, wenn es dunkel ist. Wo fahre ich hin? Orientieren mit Licht heißt, ich habe Leuchttürme. Sektorenfeuerung nennt man das, weil die haben einen roten, einen grünen und einen weißen Sektor. Und wenn ich da mit meinem Schiff darauf zufahre, kann ich das von Weitem schon sehen. Habe natürlich eine Seekarte dabei, wo mir das eingezeichnet ist, so wie hier. Und weiß, aha, wenn ich hier das rote Licht sehe, bin ich zu weit links. Wenn ich das grüne Licht sehe, bin ich zu weit rechts. Ich muss einen weißen Lichtkegel sehen, um die Richtung zu haben. Dann fahre ich hier weiter. Zack, 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 zack. Okay, irgendwann muss ich ja die Richtung ändern. Deswegen gibt es dann diesen Leuchtturm, der mir dann sagt, aha, hier ist quasi die Kreuzung. Jetzt bitte da lang fahren. Dann hast du hier diesen weißen. Und genau das Gleiche mache ich dann hier unten. Fahr hier rein, zack, bin ich drin. Wenn ich mich an diesen weißen Sektoren orientiere. Mit Jesus kann ich mein Ziel wieder erreichen. Wenn Sünde heißt, ich schieße diesen Pfeil irgendwie meilenweit mit meinem Leben weg von dieser Zielscheibe, heißt es, mit Jesus darf ich und kann ich mein Ziel wieder erreichen. König David bekennt, ja, du Herr bist meine Leuchte, der Herr macht meiner Finsternis Licht. Genau in den Momenten, wo ich eigentlich denke, dass es dunkel ist. Genau, wo ich vielleicht Anfeindungen ausgesetzt bin, genau in den Momenten, wo ich friedlos bin, in den Momenten, wo ja, vielleicht auch ich mehr schuldig geworden bin an anderen. In dem Moment kann Jesus dort wieder Licht machen und mir Orientierung und wieder Halt geben. Und das ist für die Leute, hat es wirklich eine enorme Tragweite gehabt, aber eben auch eine ordentliche Herausforderung. Und deswegen streiten die sich. Ja, dann sagen natürlich sofort Leute, ey, du redest Blödsinn. Glauben wir nicht. Ja, kannst ja viel erzählen, kannst ja viel behaupten, aber das glaube ich dir nicht. Und jetzt geht das so ein bisschen hin und her. Und ich habe mal Richard gefragt. Das finde ich nämlich auch ganz spannend. Richard promoviert gerade in Jura. Und habe ihn mal gefragt, entsteht ja dieser Streit. Ne? Du redest von dir, was du sagst, ist Quatsch. Jesus sagt, doch, das ist richtig. Und du hast mir gesagt, da gibt es quasi einen Unterschied zwischen was Beleidigungsdelikten und... Erklär mal.
Genau, ist eigentlich ganz spannend. Erstmal, hier steht Zeugnis und wahr. Bei mir in der Basisbibel besteht Zeugenaussage und glaubwürdig. Also zwei ganz verschiedene Paar Schuhe eigentlich. Wenn man das Ganze jetzt mal prüft, juristisch ist eigentlich spannend, weil am Ende steht, sie konnten ihn nicht ergreifen. Man kann jemanden nur ergreifen und festnehmen, wenn man einen Straftatbestand hat, also einen Vorwurf. Heute ist sehr strafrechtlicher Text, sehr juristisch, also total spannend. Und man könnte jetzt mal durchprüfen, für was können wir Jesus eigentlich quasi in Anführungsstrichen festnehmen. Also wir könnten sagen, okay, wir haben hier ein Zeugnis, Zeugenaussage, die muss wahr sein. Also nehmen wir Paragraph 153 StGB, falsche Aussage. So. Aber wo kann man falsche Aussagen nur machen? Vor Gericht, sind wir hier vor Gericht? Nein. Dann, wir können weiter prüfen, Gotteslästerung, das gibt es tatsächlich, also Beschimpfung von Religionsgemeinschaften. Haben wir hier eine Beschimpfung? Schwierig. Würde ich jetzt erstmal sagen, nein. Und ist das Ganze dafür geeignet, den öffentlichen Frieden zu stören? Vielleicht, aber also schwierig, zumal wir prüfen jetzt deutsches Recht, kein israelisches Recht zu derartiger Zeit, wahrscheinlich noch was ganz anderes. Also was bleibt am Ende übrig? Beleidigung. Also verächtlich machen, beschimpfen, irgendwas. Und beleidigen kann man also nur vor allen Dingen mit der Behauptung einer unwahren Tatsache. Und also erstmal die Frage, ist die Tatsache unwahr und ist es eine Tatsache? Also ist das Ganze dem Beweis zugänglich oder ist es ein Element der Stellungnahme, also eine Meinung? Und ich glaube nicht, dass Jesus hier eine Meinung vertritt, sondern er sagt, ich bin das Licht der Welt. Er sagt nicht, ich meine, ich wäre vielleicht eventuell das Licht der Welt. Also wir haben hier eine dem Beweis zugängliche Tatsache und ich meine, die Bibel ist voll von Beweisen dafür, dass Jesus der Messias ist. Das heißt, wir haben eine wahre Tatsache, keine Beleidigung und damit keine Strafbarkeit. Also sie haben hier alles richtig gemacht.
Ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung. Dahinter bleibt jetzt aber eben trotzdem die Frage stehen und die haben wir letzte Woche auch schon mal aufgegriffen. Glaubst du das? Glaubst du, dass es wahr ist, was Jesus an dieser Stelle behauptet? Ja, weil es hier einfach um andere Maßstäbe geht. Kann ich das und will ich das glauben, dass Jesus das Licht der Welt ist und dass Jesus in meinem Leben mein Licht sein kann? Und du hast es angesprochen, ne? Beweise dafür gibt es eine ganze Menge. Gott selber redet Zeugnis über Jesus. Ja, nach 6 Tagen, ja, er führt sie allein auf einen hohen Berg und er wurde verklärt, leuchtet das Angesicht wie die Sonne. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Matthäus 17, Matthäus 3, und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ja? Und dann könnte man wiederum sagen, okay, ja, wo kann man denn noch Beweise finden für Jesus? Ja, und da steht zum Beispiel in Johannes 5, ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin und sie sind es, die von mir zeugen. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Johannes 5 ist da überhaupt ein ganz spannender Text. Da stehen nämlich noch so ein paar andere Geschichten drin, wie ich rausfinden kann, ob Jesus wirklich der ist, der er meint zu sein oder Jesus, ja, der für mein Leben ist, der er sein will. Ja, Gott selbst haben wir gesehen, wir haben gelesen, dass wir in der Bibel lesen können, aber eben auch durch andere Zeugnisse. Ja, uns gegenseitig können wir das bezeugen oder auch, Jesus sagt selber, guck doch mal zu Johannes dem Täufer, der hat das genauso bezeugt. Oder wir können drauf schauen, das, was Jesus getan hat, damals oder heute in meinem Leben. Nur so ganz kurze Ansätze zu schauen, das ist tatsächlich nachprüfbar. Und ich glaube fest daran, dass das, was Jesus dort sagt, stimmt. Und ich lade euch herzlich dazu ein. Schließen möchte ich gerne noch mit einer Herausforderung. Weil ich denke, Das müssen wir uns jetzt trotzdem noch mal gönnen. Weil in Matthäus 5 sagt Jesus mal, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Und er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. Jesus sagt das zu seinen Jüngern. Das heißt jetzt nicht, ja, dass irgendwie das, was Jesus sagt, irgendwie relativiert wird oder so. Ne? Also ich bin so ein bisschen das Licht und ihr seid so ein bisschen das Licht. Nee. Bei den Jüngern geht es immer darum, dass Dinge durch Jesus geschehen, beziehungsweise Jesus und Gott die Dinge durch Menschen tut. Und damit möchte ich euch jetzt zum Schluss ein bisschen herausfordern. Wenn Gott sagt und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt und wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Und er dann uns dazu auffordert, ihr seid das Licht der Welt, zu sagen, was kann ich tun, dass Gottes Licht noch ein bisschen heller scheint in dieser Welt. Ich möchte gern beten. Vater, wir dürfen erleben, wie du Verheißungen und wie du Zusagen wahrgemacht hast. Wir dürfen erleben, dass du uns nicht allein in dieser Welt stehen gelassen hast, sondern wir haben es ja erst auch mit Ostern gefeiert, dass ja, du selber auf diese Welt gekommen bist, dass du an Ostern an unserer Stadt am Kreuz gelitten hast. Wir durften das feiern und dürfen das ja auch immer wieder in unserem Leben annehmen und dürfen uns darüber freuen, dass ja, du das Licht unseres Lebens sein willst. Genau in den Momenten, wo es eigentlich scheint, als wäre alles nur finster und übel. Hab Dank, Herr, dass du uns damit auch eine Richtschnur sein kannst, dass du uns Orientierung geben willst. Und hab Dank, dass wir darauf vertrauen können, dass wir bei dir dort auch Hoffnung und Halt finden. Ich will dich bitten, Herr, für ja, die Momente, wo wir es selber irgendwie dunkel gemacht haben in der Welt, wo wir uns selber schuldig gemacht haben an anderen, dass du es wegnimmst und dass du uns dabei hilfst und mir dabei hilfst, ja, dein Licht weiterzugeben. Ja, es nicht unter den Scheffel zu stellen, sondern es leuchten zu lassen, dass es hell wird in dieser Welt und auch andere Menschen Orientierung finden. Dank, großer Gott, dass ja, du das für uns tust. Amen.